10. Der Bus kam gegen Mittag in Puente Viejo an. Es war Ende Oktober und in einigen Häusern am Ortseingang hingen bereits Schilder zur Vermietung aus. Als er die Steigung zum Busbahnhof hinauffuhr und ich das Dorf zwischen den Pinien vor mir liegen sah, empfand ich wieder diese seltsame Besänftigung, diese tief sitzende Ungläubigkeit, in der ich immer Zuflucht suchte, wenn ich an Roderer dachte. An diesem Ort konnte doch gar nichts Außergewöhnliches geschehen. Das Meer war grau und aufgewühlt. Der Wind blies eine Wolkenbank vor sich her, die sich quer über den Himmel zog, doch selbst dieser sich über dem Ort zusammenbrauende Sturm wirkte wie eine übertriebene Bedrohung. Zu Hause erwartete mich ein trübsinniges Mittagessen. Zum ersten Mal kamen mir meine Eltern alt und müde vor. Und noch bedrückender waren die Spuren, die eine neue Traurigkeit, ein frischer, unverhüllter Schmerz, den natürlich nicht meine bevorstehende Abreise hervorgerufen hatte, auf Christinas Gesicht hinterlassen hatten. Es war, als habe etwas in ihr kapituliert und einer tief sitzenden Bitterkeit Platz gemacht, die man unwiederbringlich in ihren Zügen erahnte. Ich konnte nicht wissen, was der genaue Grund für dieses Leid war, dafür war ich aber sicher, wer es ausgelöst hatte. Das Thema bei Tisch war meine Reise. »Nun ja«, sagte meine Mutter irgendwann, »in einem Jahr bist du schließlich wieder da.« Da blieb mir nichts anderes übrig, als ihnen die ganze Wahrheit zu gestehen. Es gibt da etwas, das ich in meinem Brief verschwiegen habe. Das Programm beinhaltet die Möglichkeit einer Verlängerung des Stipendiums für eine Promotion. Meine Mutter, die gerade den Nachtisch servierte, sah mich beunruhigt an. »Und wie lange wäre das dann?« 4 Jahre mehr.« Ich hörte einen erstickten Aufschrei und fixierte meinen Teller. Mein Vater sagte mit seiner langsamen, asthmatischen Sprechweise, »Du wirst nicht mehr zurückkommen.« »Aber natürlich wird er zurückkommen«, sagte Christina. Schweigend beendeten wir die Mahlzeit. Ohne den Kaffee abzuwarten, ging mein Vater mit der Zeitung in die Bibliothek, als wäre es ihm unmöglich, eine alte Gewohnheit zu ändern. Während Christina den Tisch abräumte, verschwand meine Mutter kurz und kam dann mit einem großen Paket zurück. »Wir haben ein Geschenk für dich«, sagte sie. Ich löste die Schleife und riss das Papier auf. Es war eine Fliegerjacke. »Damit du London unsicher machen kannst«, sagte Christina. »Na los, probier sie an.« Da läutete in ihrem Schlafzimmer plötzlich ein Wecker. Meine Schwester ging ihn ausstellen und meine Mutter folgte ihr. Ich hörte sie mit gedämpften Stimmen debattieren. »Nicht einmal heute, wo dein Bruder nur einen Tag da ist. Du weißt ganz genau, dass ich alle 8 Stunden hin muss. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wiederzukommen.« Meine Schwester lief offenbar im Zimmer hin und her und packte verschiedene Sachen zusammen. Eine Schublade wurde aufgezogen, es klirrte gläsern, eine Mappe wurde geschlossen. »Wann wird das ein Ende haben? Wann?«, frage ich dich. Da fuhr Christina sie wütend an. »Keine Sorge, schneller als du denkst.« Darauf schwiegen beide, bis meine Mutter in einem anderen Tonfall sagte, als bereue sie ihre Worte, »Denkst du wenigstens daran, dass ich Annibal zum Abendessen eingeladen habe?« »Ich versuche, so bald wie möglich zurückzukommen«, wiederholte Christina. Sie ging an mir vorbei, stellte den Kragen der Fliegerjacke auf und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. »Die Engländerinnen werden ganz verrückt nach dir sein.« Meine Mutter kam aus dem Zimmer, als die Haustür ins Schloss fiel. Ich dachte, sie würde etwas zu mir sagen. Doch sie machte einen so resignierten Eindruck, als habe sie erkannt, dass sie auf keinen von uns beiden noch Zugriff hatte. Matt streckte sie die Hand aus. »Zieh sie aus«, murmelte sie. »Ich nähe dir die Knöpfe fester an.« Ich ging in die Bibliothek. Mein Vater war eingeschlafen, die Zeitung auf der Brust. Plötzlich fand ich mich auf einem einsamen Streifzug durchs Haus wieder. Ich öffnete die Tür zu meinem Zimmer. Alles war dort unverändert,